Ja, ihr Lieben,
ich möchte fortfahren in diesem Thema, was wir heute begonnen haben, mit dem Bund und mit der Idee Gottes, mit dem Plan Gottes für Gemeinschaft. Und was mir wirklich wichtig ist in dieser Sache, ist eben, dass wir die Einzigartigkeit darin sehen, dass das, was Gott geschaffen hat, was Gott für uns, für die Gemeinde, für einen jeden und dann im Zusammenhang für die Gemeinde hat, dass das etwas Übernatürliches ist. Ich möchte erreichen mit dieser Botschaft, dass in den Herzen der Menschen, in euren Herzen und vielleicht auch in den Menschen oder hoffentlich auch in den Menschen, die ihr wieder prägen werdet, dass die Leute wissen, im Reich Gottes zu sein, in der Gemeinde zu sein, das macht einen wesentlichen Unterschied. Das ist nicht zufällig, das hat eine gewisse Bedeutung. Das, was ich hier aufgemalt habe, es ist so wichtig, dass jeder Einzelne weiß, warum er hier steht und dass es einen riesen Unterschied macht, wie in jeder anderen Gruppierung von Menschen, die sich sonst irgendwie auch trifft oder von gleiche Interessen hat. Das ist so wichtig, dass wir erkennen, dass Gottes Idee viel tiefer ist. Und warum ist das so wichtig? Weil es darum geht, Gottes Ideen, Gottes Pläne, ist besser ausgedrückt wie Gottes Ideen, Gottes Pläne funktionieren. Gott hat alle Voraussetzungen geschaffen, dass Gemeinde funktionieren kann. Und dass eine große Menge von Menschen zusammenleben kann. Das ist möglich, auch wenn vielleicht viele Leute sagen, den Beweis musste mir erst mal antreten. Es funktioniert, weil Gott es in seinem Buch geschrieben hat. Sonst hätte er geschrieben, ich werde auf das Thema Gemeindebau verzichten, weil es funktioniert sowieso nicht mit euch kleinen Dickköpfen. Aber es funktioniert, wenn wir auf den biblischen Boden, auf den biblischen Fundamenten stehen. Und eines dieser biblischen Fundamente ist, dass unsere Gemeinschaft aufgebaut ist, unsere Gemeinschaft mit Gott und unsere Gemeinschaft untereinander ist aufgebaut auf der Basis eines Bundes. Das ist ganz was anderes wie Freundschaft oder Interessengemeinschaft. Das ist völlig was anderes. Das ist etwas Übernatürliches. Das ist die höchste Form von gegenseitiger Verantwortungsübernahme, von Achtung und all den Dingen, die ich im ersten Teil dieser Lehre gesagt habe. Das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Weil alles andere wird eben nicht halten. Das ist ja der Punkt. Und alles, was der Herrscher dieser Welt, was Satan ist, was er vorhat, eben seinen Plan durchzuführen, dass es eben nicht hält. Und viele Male sind wir in unseren Gemeinschaften, in unseren Gemeinden, absolut im Plan Satans. Wir sind absolut in seinem Plan, weil es eben nicht funktioniert. Weil da gibt es Streit, da gibt es Zerwürfnisse, da geht es wieder nicht, da sind wir wieder, mein Ich beleidigt und da will ich wieder nicht und alles geht wieder nicht. Und wir müssen aufhören, in den falschen Plänen zu laufen, sondern hineinkommen in Gottes Pläne. Und Gottes Pläne und Gottes Maßstäbe funktionieren hier auf dieser Erde und bis in alle Ewigkeit. Weil dieser Bund, diese Beziehung, die wir untereinander und miteinander haben, das ist nicht hier, dass es noch für die nächsten 30, 40 Jahre oder wie viele hier noch vor euch habt, dass es irgendwie so recht und schlecht geht, dass dieser Bund, den wir mit unserem Herrn haben und die wir alle gerettet und das ewige Leben miteinander verbringen wollen, das soll für eine ganze Ewigkeit sein. Das hat eine ganz andere Dimension, warum wir hier schon anfangen, in einem Bund zu stehen, weil da mit unserem Tod nicht einfach aufgelöst wird. Dann erfüllt sich das ganze Ding erst einmal. Dann ist erst einmal die Frage, hast du wirklich einen Bund, hast du wirklich einen Blutsbruder, der zu dir steht? Oder hast du das denn gar nicht? Oder die vielen Leute, die in Gemeinden sitzen und die dann irgendwie ganz komisch aufwachen werden, dass sie das möglicherweise gar nicht haben. Dass unsere Beziehungen mit unserem Herrn und untereinander, die reichen hinter den Vorhang. Das ist eine Perspektive, die viele Male fehlt. Es geht irgendwie hier, ich meine Familie, wie lange habe ich noch, bis die Kinder außer Haus sind, was mache ich dann noch, wie wird es mit der Rente? Irgendwie ist unsere Perspektive alles so knapp. Wir brauchen aber Hilfe bis hinter den Vorhang, bis hinein in die Ewigkeit. Und da spielen solche Dinge eine Rolle. Und ich möchte jetzt noch einige konkrete Sachen noch anfügen, die jetzt hier noch dazugehören, bevor ich dann einige Sachen im Detail beleuchten will und mal schauen, wie der Heilige Geist uns so führt, was da noch so an Bausteinen ran muss. Eine nächste Sache, auf die ich eingehen möchte: Wann beginnt ein Bund? Von dem, was wir im Wort Gottes lesen, besonders im Alten Bund, im Alten Testament, sehen wir deutlich, ein Bund beginnt, wenn Blut fließt, wenn der Tod eintritt. Es gibt also keinen Bund ohne Opfer und es gibt auch kein Opfer ohne Blut. Und im Alten Testament, wenn wir die Geschichten lesen, wir kommen dann nachher im Detail noch drauf, auf die Geschichten mit dem Bund. Es gab Opfertiere, die geschlachtet wurden, sogar auf eine ganz spezielle Art und Weise mussten sie zerteilt werden. Und es gab ein ganz spezielles Ritual und es musste etwas geopfert werden, ein Opfertier, und es floss Blut. Das besiegelte den Bund. Und in dem neuen Bund, in dem wir stehen mit Jesus, müssen wir zwar keine Tiere mehr schlachten und zerteilen und durch das Blut hindurchgehen, aber trotzdem basiert dieser Bund auf ein Opfer und basiert auf einem tatsächlich stattgefundenen Tod. Und das Opfer, das wissen wir alle, das ist Jesus Christus. Und er ist gestorben und es ist der Tod eingetreten, damit dieser Opferbund gültig in Kraft tritt. Und das ist wichtig für uns, auch wenn wir jetzt sagen, na gut, also so neu ist das auch nicht und das sind doch irgendwie die Lehren, die schon immer gekommen sind und Jesus Christus und Opfer und Blut, das wissen wir schon alles. Das muss von unserem Kopf in unser Herz sacken, was das eigentlich bedeutet. Jesus Christus ist das zerteilte Opfertier, damit Gott diesen Bund rechtsgültig gemacht hat, wo er sich verpflichtet, diesen Bund nicht mehr zurückzunehmen. Einzustehen für uns, Austausch von, er nimmt deine Schwächen, gibt dir seine Stärken. Also das ist eine Dimension, wo wir wirklich, das muss in der Tiefe in unserem Herzen sacken, wie wertvoll das ist, dass wir mit der Sache, mit dem Bund, ja, das ist irgendwie so ein biblischer Ausdruck, heutzutage wird er nicht mal benutzt und naja, das ist irgendwie was Antiquiertes, Altes, dass wir dort wegkommen. Der Bund ist eine ganz tiefe Sache, ein Kernstück unseres Glaubens generell. Weil wenn wir diesen Bund mit dem Herrn nicht haben, dann ist eigentlich alles andere ist sinnlos, weil wir könnten nur irgendwie leicht Leistung bringen, die wir sowieso nicht schaffen. Aber dieser Bund ist das, was uns den Zugang zu Gott alle Zeit offen hält. Und da ist in der Tat Blut geflossen und Jesus hat das mit seinem Tod besiegelt. Und nun gibt es noch einen Aspekt, dass auch wir nicht ganz ohne Opfer auskommen. Ich hatte das vor uns kurz erwähnt, wir brauchen keine Leistung mehr zu bringen, wir brauchen auch keine Tiere mehr zu bringen, aber es gibt doch etwas, was wir opfern müssen. Und das ist der springende Punkt, was unseren Bund ausmacht. Was nämlich sterben muss und was dein Opfer ist, ist dein Ich. Dein Ego, das ist das, was geopfert werden muss. Das ist das, was von unserer Seite aus stirbt. Dieser kleine Eigenwillen, dieses seelische Eigenleben, dieses und ich will doch und ich lasse mir doch nicht sagen und ich muss mir das nicht gefallen lassen. Und dieser kleine Ich will, das ist das, was sterben muss. Und das ist das, was auch immer wieder die Sorgen bereitet. Wenn in der Tat das in uns nicht gestorben ist, das ist das, was am Ende aller Probleme geht es wieder auf diesen Grund zurück. Und das ist unser Opfer. Das heißt, es kostet uns tatsächlich was. Dieser Bund, in dem wir dann stehen, der ist nicht billig. Das ist nicht einfach nur eine biblische Auslegungsfrage, sondern das hat was mit einem jeden von uns zu tun. Und die Frage an jeden, hast du dieses Opfer gebracht? Und ist dein Ich wirklich gestorben? Und wenn wir in so einem Verständnis stehen, dass wir mit Gott einen Bund geschlossen haben, dass er für uns gestorben ist und wir sind für ihn gestorben, unser seelisches Eigenleben ist für ihn gestorben, dann beginnt die Übernahme von diesen Verpflichtungen. Dann beginnt diese Gültigkeit, diese Untrennbarkeit, die in diesem Bund inne liegt. Und dann haben wir in dieser Geschichte, wo wir zusammenstehen, nicht nur ein Versöhnungsrecht, sondern eigentlich eine Versöhnungspflicht. Das ist was ganz Wichtiges, was der Bund beinhaltet. Dann möchte ich noch einmal, das habe ich so zwischen den Zeilen schon ein bisschen erwähnt, aber hier ist noch so ein Stichpunkt, der mir wichtig ist. Wie lange ist denn so ein Bund gültig? Und wenn wir uns das im Wort Gottes betrachten, ist ein Bund über den Tod hinaus gültig. Das, was zu biblischer Zeit der Standard war, war, dass mindestens dieser Bund, wie ich das erzählt habe, vielleicht von dieser Bauernfamilie und dieser Soldatenfamilie, der war zu damaligen Zeiten 8 Generationen gültig. Das war nicht nur zwischen 2 Männern und die sagen, das machen wir hier, solange wir leben, sondern der galt mindestens 8 Generationen. Wie ich das vorhin schon mal erwähnt habe, Gott geht immer noch einen Schritt weiter. Gott redet in einer Stelle, dass er den Bund 1000 Generationen bewahrt. So erkenne nun, dass der Herr, dein Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren auf 1000 Generationen. Also wenn die Bibel hier dieses Zahl nimmt, glaube ich nicht, dass sie speziell eben nur 1000 Generationen meint, sondern ich glaube, diese Bibelstelle soll verdeutlichen, den Bund, den Gott uns anbietet, der ist für immer. Der ist für immer und ewig. Da ist nicht nur 1 Generation oder 8 Generationen, wie es damals vielleicht so Sitte war, 1000. Mein Bund ist ewig gültig. Also darin sehen wir auch schon vom Wort Gottes her, diese Tiefe und diese völlige Andersartigkeit dieser Verbindung, die wir eingehen, wenn wir mit ihm zusammen und damit auch untereinander zusammen verbunden sind. Und dann gibt es noch einen Aspekt, den ich an dieser Stelle nicht vergessen will. Ein Bund muss verteidigt werden. Wie das, was ich vorhin zur Einführung schon gesagt habe, dass der Teufel erstmal will, dass die Dimension eines Bundes, den wir mit Gott eingehen, diese verpflichtende Miteinander gehen und auch untereinander, dass das vergessen wird, dass das nicht mehr wichtig ist, dass das einfach herauskommt aus unserem Bewusstsein. Das ist schon mal da, wenn das erste Mal gar nicht zustande kommt, so ein Bund und dieses Bewusstsein für unseren Bund, dann brauchen wir das gar nicht verteidigen. Aber der Teufel gibt nicht Ruhe, wenn es denn doch Leute gibt und sagt, das, wie wir zusammenstehen, es hat eine höhere Qualität. Und wir sehen das, wir erkennen das und ich erkenne daraus, dass da auch jeder sein Opfer bringen muss. Wenn das schon so weit ist, dann gibt der Teufel ja nicht Ruhe und sagt, hier habe ich eine Gruppe von Menschen, die steht auf der biblischen Grundlage, die haben das alle erkannt und nun, schade, muss ich mich um andere kümmern. Er versucht auch das, wenn wir schon das Richtige miteinander tun und und die richtigen Motivationen haben, versucht er, das zu bekämpfen, das madig zu machen und das irgendwie uns zu motivieren, dass wir aus diesem Ding hier aussteigen. Und deswegen ist in dieser Stelle, die wir jetzt auch gleich mal lesen werden, wie Abraham mit Gott einen Bund schließt. Gibt es da eine markante Stelle, wo da steht, da stießen Raubvögel auf die Opfertiere herab. Also der Bund, die waren mitten drüber über dieses Ritual, diesen Bund einzugehen. Und Abraham wusste das, wie das geschieht, was da zu tun ist. Und dann waren die Tiere geschlachtet und zerteilt und alles. Und mitten in dieser Beschäftigung kommen Raubvögel auf die toten Tiere, auf die Opfertiere herab. Und Abraham war eine ganze Zeit lang damit erst einmal beschäftigt, mitten in diesem Ritual. Er war damit beschäftigt, die Raubvögel zu verscheuchen. Und ich glaube, das ist ein Sinnbild auf die Angriffe aller unserer Beziehungen, auf die Beziehung, die wir mit Gott haben und auch untereinander. Dass es immer wieder Raubvögel gibt, die da kommen und wollen das zerstören. Und wir haben, dieser Bund bleibt nicht einfach erhalten, wenn wir nicht aktiv sind, wenn wir etwas tun. Und da gibt es einige Dinge, die wir uns auch noch anschauen werden, die haben von unserer Seite auch etwas zu tun mit Vergeben, mit Geduld, mit verschiedenen Dingen, die wir dort einfach tun müssen, die das Verteidigen dieses Bundes beinhalten. Ich möchte das jetzt ein Stück vertiefen und da mit euch mal ins Wort Gottes hineingehen. In der Bibel im 1. Mose lesen wir da eigentlich die markanteste Stelle, wo das im Detail aufgeschrieben ist, im 15. Kapitel. Und dort lese ich mal im 1. Mose 15 ab dem 5. Vers. Und der Herr führte also Abraham hinaus und sprach, siehe doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihn als Gerechtigkeit an. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldea herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Abraham aber sprach, Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es als Erbe besitzen werde? Und er sprach zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Witter und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte das alles und zerteilte es mittendurch und legte jedes Teil dem anderen gegenüber, aber die Vögel zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Und es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Da sprach der Herr zu Abraham, du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in diesem Land und dass ihm nicht gehört und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen wie 100 Jahre lang. Aber das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und im guten Alter begraben werden. Sie aber sollen in der 4. Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne unterging und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Okay. Hier in dieser Passage wird es deutlich beschrieben, was der Reihe nach abläuft. Und für Abraham, der in diesem Kulturkreis aufgewachsen ist, für ihn hatte das eine ganz besondere Bedeutung. Und das war nicht einfach so eine Geschichte, die wir heute lesen und möglicherweise nicht so richtig nachvollziehen können, sondern hier spielte sich etwas ab zwischen zwei Parteien, wo jede beteiligte Partei ganz genau wusste, was jetzt passiert. Und das Ganze begann eigentlich mit einem Versprechen. Im 7. Vers gibt es das Versprechen von Gott, dass der Herr gesagt hat, der eben die Familie von Abraham aus Ur und Chaldea herausgeführt hat, ihm dieses Land, wo er gerade war, dieses versprochene, verheißene Land zum Erbteil zu geben. Und es gibt ein Versprechen, du bekommst etwas von mir. Ich werde dir etwas geben. Und dann kommt die logische, natürliche Frage von Abraham, sagt, ja schön, dass du mir das versprichst. Aber, das lesen wir dann im Vers 8, woran soll ich erkennen, dass ich das als Erbe besitzen werde? Und die Antwort darauf, das ist das Erstaunliche. Dass diese Antwort nicht sagt, hier gibt es einen Vorschuss oder hier gibt es dies oder das, sondern diese Antwort darauf ist der Bundesschluss. Wo Gott sagt, ich lege mich darauf fest, dass ich dir hier nicht zu viel versprochen habe, dass ich das halten werde, dass ich dir dieses Land geben werde. Und als im Vers 9 und Vers 10 Abraham aufgefordert wird, Tiere zu beschaffen und die auf eine gewisse Art und Weise zu schlachten, wusste Abraham ganz genau, das ist das ultimative Versprechen Gottes, das ist das Maximale, wo er sich festlegen kann, darauf kann ich mich verlassen. Das war damals eine ganz wichtige Sache. Die wussten die Bedeutung, die wussten nicht nur einfach, Bund ist irgendwie ihr Wort, sondern sagen, da ist etwas geschehen, eine Festlegung, wo es jetzt an meiner Seite einen festen, verlässlichen Partner gibt. Und das wusste Abraham, weil er das auch nicht zum ersten Mal erlebt hat. Wir hatten gesagt, dass der Sinn des Bundes ist immer das Austauschen von Stärken und Schwächen und das Füreinander einstehen. Und wenn wir das Wort Gottes ein bisschen kennen, gibt es kurz vorher eine Begebenheit, wo Abraham in der Nähe von Hebron wohnt und dort mit drei Brüdern zusammen wohnt, die dort, das ist eine Stelle, die ist jetzt nicht so interessant, aber in Bezug auf diesen Bund und was das bedeutet, diese Verlässlichkeit, können wir da einiges ableiten. Nämlich, da wohnte dort in der Nähe von Hebron mit drei Brüdern, die hießen Mamre, Eschkol und Aner. Das ist aber erstmal nicht ganz so schlimm und gar nicht so wichtig, wie die jetzt hießen. Wichtig ist mir, dass da was passiert in seinem alltäglichen Leben. Und dann können wir in der Bibel lesen, wie die Leute sich verhalten haben. Nämlich, während er dort wohnte und sein Neffe schon irgendwo anders wohnte, der Lot, passierte nämlich irgendwo ein Krieg und die Leute haben seinen Neffen als Kriegsgefangenen mitgenommen. Und Abraham wusste, jetzt ist er in der Pflicht, für seinen Neffen und damit auch für seine Familie etwas zu tun. Und Abraham bewaffnet seine 318 Knechte und sagt, ich gehe jetzt den Leuten hinterher. Und ich habe mich, wo ich das schon immer mal gelesen habe, ist nämlich die Rede davon, dass das 5 Könige waren. Also 5 Königreiche, die da runtergekommen sind nach Sodom, Gomorra und so weiter und haben dort die Leute gefangen genommen und dort wohnte ja auch Lot und sind mit diesen Gefangenen abgedampft Richtung Norden, Richtung Damaskus und sonst wie. Und Abraham bewaffnet 318 Leute gegen 5 Könige. Und dachte ich, meine Herren, entweder waren die alle so gut oder war das was Übernatürliches oder denn, um das kurz zu machen, wer die Geschichte kennt, er kam zurück, holte diese Leute, befreite diese Leute und hat auch das ganze Kriegsgut wieder zurückgebracht und hat einen mächtigen Sieg gefeiert. Und als er zurückkommt und auch dem König von Sodom begegnet, einem, die er dort wahrscheinlich mit befreit hat, hat der König von Sodom ihm Lohn angeboten und diesen Lohn hat Abraham abgelehnt. Er hat lediglich gesagt, gib mir nur das, was meine Knechte gegessen haben und gib den Teil für die Männer Aner, Eschkol und Mamre. Das heißt also, die Männer, mit denen er, die werden nämlich hier oben in einem anderen Vers als seine Bundesgenossen beschrieben. Dort, wo er wohnte, mit den Männern hatte er einen Bund. Und damit war das völlig klar, wenn ich in den Krieg ziehen muss, ziehen die mit. Das ist nicht mal erwähnt, dass die in den Krieg mitziehen. Und deswegen hat er wahrscheinlich jeder über 300 Mann beigesteuert, die dort den fünf Königen hinterher sind. Das heißt, ein Bund hatte ein ganz hohes Maß an Verbindlichkeit, wo die Leute gesagt haben, dein Krieg ist auch mein Krieg. Und damit gehe ich mit dir. Und nur durch das aufmerksame Lesen, eigentlich durch diese Stelle, dass der, für wen wollte der Lohn? Ach so, da sind die ja wahrscheinlich mitgekommen. Aha. Und da ergibt sich das erstmal daraus, als der für seinen Neffen da in den Krieg gezogen sind, sind seine Bundesgenossen mitgezogen. Also die hätten auch sagen können in so einer Gemeinschaft, also schön und gut, Abraham, wir kennen dich ja, du wohnst hier in unserer Nähe, aber das ist dein Neffe, das geht mich nichts an. Aber das haben die nicht getan. Und dann habe ich noch eine andere interessante Sache herausgefunden, die uns einen Aufschluss gibt, dass das Gottes Plan und Gottes, dass Gott da einen gewissen Wert auf diese Sache legt, dass wir nicht in unverbindlichen Beziehungen alleine leben, sondern dass wir in einem Bund leben. Und durch das Forschen im Wort und durch das Beschäftigen mit dieser Stelle habe ich noch eine ganz andere interessante Sache gefunden. Und das ist ein bisschen was, was ich schon gesagt habe mit diesen Schätzen, die man manchmal aus der Tiefe holen muss. Und da gibt es wieder zwei Verse, auf die ich mich, die sind alle da im 1. Mose vom 12. Kapitel ab. Ihr könnt das zu Hause später mal in Ruhe nachlesen. Aber das ist sehr interessant. Und da gibt es auch vordergründig zwei Verse, die uns nicht viel sagen. Nämlich, als der Vater von Abraham gestorben war und die waren ja da bloß bis Haran gekommen und als er dann mit seinem Neffen dann weitergegangen ist ins verheißene Land, kam Abraham, er durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinde Moresch. Soweit. Und viel später gibt es einen anderen Vers, dann geht die Geschichte weiter, es gibt eine Hungersnot, er muss nach Ägypten, von Ägypten kommt er wieder zurück in das Land, dann kommt die ganze Begebenheit, dass er sich von seinem Neffen trennt und so weiter. Und später brach Abraham wieder auf, weil das waren ja auch Nomaden, die ihren Wohnsitz immer ein bisschen geändert haben, reiste weiter und wohnte bei der Terebinde Mamre, wo dann auch die Bundesgenossen, diese drei Brüder da zustande kamen. Dort wohnte er bei der Terebinde Mamre in Hebron. Und das sind jetzt zwei Verse, die uns erstmal nicht viel sagen. Aber ich habe gelernt aus dem Wort Gottes, dass die hebräische Sprache eine sehr bildhafte Sprache ist und vieles eine Bedeutung hat. Und da habe ich mir mal nachgeguckt, was denn die Terebinde in Moresch bedeutet. Und die bedeutet die Terebinde des Lehrers. Und die Terebinde Mamre, das ist sehr, sehr interessant, bedeutet Stärke und Festigkeit und Hebron bedeutet Gemeinschaft und Bündnis. Das heißt also, im übertragenen Sinne, der erste Wohnort war an der Terebinde des Lehrers. Und das steht ein Stück für Verstand und für das, was wir mit unserem Wissen erfassen können. Und das ist erst einmal nicht schlecht. Aber das ist nicht alles. Und als die Geschichte weiterging, gab es einen neuen Wohnort für Abraham. Und das war dann die Terebinde Mamre bei Hebron. Und dort wohnte im übertragenen Sinne, wenn wir das wörtlich übersetzen, wohnte Abraham stark in Gemeinschaft und im Bündnis. Und das ist so eine kleine prophetische, so ein kleines Körnchen, was Gott da so ein bisschen hineingestreut hat in sein Wort, was sagt, dort geht's für mich hin. Ich will, dass ihr in Gemeinschaft, in einem Bündnis lebt. Und nicht nur alleine euer Wissen, euer Verstand oder eure eigenen Fähigkeiten. Das ist vielleicht erst einmal gut für den Anfang. Da ist neu in das Land gekommen, wohnte dort bei der Terebinde des Lehrers, aber hat gesagt, dort, wo ihr, eure Sicherheit und eure Stärke ist, das ist in dem Bund mit mir und als nächsten Schritt auch mit dem Bund untereinander.
Und gut, ich würde sagen, dass wir das Anschreiben jetzt ein bisschen sparen, aber ich will diesen Punkt, ich möchte ein ganzes Stück darauf eingehen, dieser Bund, den Abraham mit Gott geschlossen hat und den wir auch mit Gott haben. Ich möchte noch einige Dinge nennen, die mir wichtig sind, die diesen Bund irgendwie füllen. Weil da gibt es einmal, was ich jetzt die ganze Zeit gesagt habe, da gibt es Gott und da gibt es uns. Und wir müssen einen Bund haben. Und dieser Bund basiert oder beginnt mit Sicherheit mit unserer Wiedergeburt. Also wir schneiden ja nicht mehr diesen Bund mit den Tieren oder machen irgendein Opferritual. Aber wir entscheiden uns ganz klar mit unserer neuen Geburt, dass unser Ich stirbt, in dem Bewusstsein, ich brauche deine Stärke. Ich brauche dich für mich. Und in diesem Bund gibt es doch Dinge, die das Leben in diesem Bund ausmachen. Weil das ist nicht einfach nur in Kopfwissen, ja, ich stehe jetzt im Bund mit Gott, das habe ich irgendwie. Was tue ich denn da? Was ist denn Inhalt dieses Bundes? Und da, der geht für mich los. Das allererste, dieses Teil, was ich in den Bund mache, ist zum Beispiel für mich Buße. Buße ist für mich ein so ein Inhalt, woran sich das festmacht. Stehst du wirklich in einem Bund mit Gott? Dann bist du jemand, der sich bewusst ist, wenn es Fehler und Sünden gibt, muss ich Buße tun. Das ist ein Sohn, weil ich mit Gott diesen Bund habe und weil er einsteht für mich und auch für meine Fehler, ist für mich Buße etwas, was mir in meinem Kopf präsent ist. Das gehört zu meinem Bund mit dem Herrn. Das ist nicht irgendeine Lehrtheorie, sondern da wird's praktisch. Hier gibt's Dinge, die in meinem Leben nicht richtig sind, also tue ich Buße. Eine nächste Sache, die uns als Teilhaber in diesem Bund wichtig sein oder präsent sein müssen, wo wir uns klar sein müssen, ja, das ist diese Basis auf diesem Bund. Deswegen habe ich mit Gott einen Bund. Das ist das Thema Vergebung. Das ist die nächste praktische Geschichte. Ich bin mir bewusst, dass ich Vergebung empfangen habe von meinem Herrn. Und weil ich diesen Bund habe, kann ich auch vergeben. Das ist etwas, was diesen Bund ausmacht und was andere, die den Bund nicht haben, eben nicht haben. Diese Dinge, Buße, Vergebung, die gibt es nur in diesem Bund. Das ist nur wirksam in diesem Bund mit Gott, weil ich mit Gott zusammen bin. Ein weiterer Bestandteil dieser Sache, was das ausmacht, dass wir nicht einfach nur irgendwie zu Gott gehören, sondern dass ich in einem Bund stehe, ist zum Beispiel die Wassertaufe. Alleine mal nur dieses Bewusstsein, ja, ich habe gemäß dem Wort Gottes, bin ich da durchgegangen. Und da will ich jetzt nicht im Einzelnen, kann man das alles in der Lehre tiefer beleuchten, was das alles bedeutet. Aber das ist so etwas, was das ausmacht. Ich und Gott in einem festen Bund. Weil ich eben durch diese Wassertaufe gegangen bin. Da geschieht diese Sache, dieses Austauschen. Meine Schwächen nimmt er, er gibt mir seine Stärken. Das kann man alles lehrmäßig beleuchten. Aber erstmal nur vom Grundverständnis, das sind diese ganzen Dinge. Und wenn die überall fehlen, dann fehlt am Ende das Grundverständnis für den Bund. Wenn Leute sich zwar gläubig oder christlich nennen oder irgendetwas, dann ist das alles mögliche, aber nicht der Bund. Und wir müssen eben auch wissen, was steckt denn drin in dem Bund? Warum behauptest du, dass du mit Gott einen Bund hast? Weil ich um die Dinge weiß, der Buße, um der Vergebung, Wassertaufe, Geistestaufe. Ich arbeite mit seinem Geist, weil ich den begehre. Das ist eine Sache, warum ich diesen Bund mit Gott habe. Was ich da von Gott empfange, was da von Gott kommt. Ich habe meinen Geist, meinen Verstand, meine Nummer eins, meinen Verstand als Nummer eins abgegeben und habe gesagt, füll mich mit deinem Geist. Das ist eine Sache, die ein wichtiger Bestandteil ist von Bund, die da ausgetauscht wurde. Ein weiterer Bestandteil, dass Gott mir eine Berufung gegeben hat.
Er hat mich in diesen Bund gesetzt, bin diesen Bund auch eingegangen, damit ich in dem leben kann, was er von mir möchte. Weil diese ganze Geschichte, wenn ich mit ihm keine Bündnisverpflichtung habe, warum sollte ich denn dann in irgendeiner Form leben, dass es ihm gefällt? Dann lebe ich halt, wie mir es gefällt. Sondern das ist etwas, was den Bund ausmacht. Weil ich einen Bund mit meinem Herrn habe, strebe ich und eifere ich, in meine Berufung hineinzukommen. Weil ich nicht mehr für mich selbst lebe, sondern für ihn leben will. Und das drückt sich aus in der Berufung, die ich habe. Und wo ich hinein will. Und wenn ich nur der Triangelspieler bin. Aber wenn das meine Berufung ist, dann ist es wichtig für Gott und macht mich zufrieden, weil ich in seinem Willen bin. Das ist für mich auch so eine Sache, die fest da drin als Inhalt verankert ist, was es denn heißt, einen Bund mit Gott zu haben. Das heißt, ich bemühe mich um meine Berufung oder ich kenne meine Berufung, ich eifere dorthin. Das ist das Leben in diesem Bund mit ihm. Eine weitere Geschichte, die mir wichtig erscheint, die so ein Inhalt von diesem Bund ist, dass wir eine feste Sicherheit in unserem Herzen tragen, was unsere Gerechtigkeit betrifft. Dass wir gerecht gemacht sind vom Herrn. Und dass das durch diesen Bund mir fest versprochen ist. Durch diese Verpflichtung, dass Gott sagt, du kannst dich drauf verlassen. Ich habe deine Ungerechtigkeit genommen und dich dafür gerecht gemacht. Das sind ganz wichtige Sachen. Und die nächste Geschichte, die für mich da auch eine Rolle spielt, wo ich selber auch da viel gekämpft habe in diese Richtung, ist zum Beispiel Annahme. Annahme bei Gott, diese Sicherheit angenommen zu sein. Ein Mensch, der nicht die Sicherheit in seiner Person oder seiner Leistung suchen muss, sondern durch den Bund ist mir deutlich, ich bin erstmal angenommen. Grundsätzlich bin ich erstmal angenommen bei Gott. Und es ist so wichtig, dass wir für uns selber das realisieren, was das bedeutet. Ja, ich habe diesen Bund und ich stehe in diesen Dingen. Und sicherlich ist diese ganze Aufzählung nicht vollständig. Da gibt es noch viele Facetten, aber vielleicht nenne ich noch 1, 2 Facetten, die dort reingehören. Zum Beispiel Gottesfurcht. Das heißt, ihn an erster Stelle zu haben. Darin drückt sich das aus, dass ich einen Bund habe. Deine Interessen, die Dinge, die du willst, sind mir wichtiger wie meine Interessen. Und am Ende ihn anbeten, Anbetung, dass ich geschaffen bin, ein Anbeter zu sein für ihn. Und das ist jeder für sich selbst, aber wir haben es heute Vormittag gehört, auch die Gemeinde an sich für den Herrn geschaffen, weil wir einen Bund mit ihm haben, weil wir nicht irgendwie zufällig da aneinander geraten sind, sondern wir sagen, ja, das ist das, was ich will. Ich bin für dich geschaffen und darauf kann ich mich verlassen. Das sind solche Dinge, die diesen Bund für mich gefüllt haben, für mein Leben. Das ist das, wo ich sage, in diesen Dingen lebe ich, in diesen Dingen wachse ich. Und das macht meinen Bund aus und das macht auch den Unterschied aus von jemand, der das hat oder nicht hat. Und dann können wir das genießen, dass dieser Tausch, der da stattgefunden hat, dass da Gott sagt, meine Autorität ist jetzt deine Autorität. Das ist der Gewinn, die Frucht aus diesem Bund, dass wir jetzt schon sagen, Gott, deine Autorität über die ganze Schöpfung, das wird jetzt zu meiner Autorität. Dass Gott gibt seine Kraft und deine Kraft, Gott, wird jetzt zu meiner Kraft. Gottes Versorgung wird jetzt zu meiner Versorgung. Die Fähigkeit, versorgen zu können, das ist jetzt für mich. Das sind die Dinge, wo wir Bewusstsein uns, wo ich mir wünsche, dass wir immer mehr in dieses Bewusstsein dort hineinwachsen. Und dass all das, was wir in unserem Alltag erleben, dass das nicht einfach nur meine Probleme sind, sondern dass das etwas ist, was Gott durch diesen Bund auch genau sieht und sagt, deine Feinde sind jetzt meine Feinde, sagt Gott. das, was für dich die Feinde sind, was deine Feinde sind, egal wo dies liegt, ob das in dir dein Feind ist, weil du charakterliche Dinge verändern musst oder dort Sorgen hast oder Sünden überwinden musst oder ob das extern von dir irgendwelche Sachen sind, mit denen du nicht klarkommst, was dir wie ein Feind erscheint. Wenn du in den Bund stehst mit Gott, sagt Gott zu dir, deine Feinde sind jetzt meine Feinde. Und deine Probleme sind jetzt meine Probleme. Deine Krankheit ist jetzt meine Krankheit. Wie viele Male sagen die Leute, ja, meine Krankheit. Wenn wir in einem Bund mit Gott stehen, ist meine Krankheit jetzt seine Krankheit. Meine Not ist jetzt seine Not. Und so weiter. Können wir das weiter und weiter, meine Sorgen sind jetzt seine Sorgen. Und meine Schuld ist jetzt seine Schuld. Das findet tatsächlich statt in diesem Bundesschluss. Ein völliger Austausch dieser Stärken und Schwächen, damit wir am Ende ankommen, damit wir am Ende bei Gott ankommen. Das ist das, was Gott uns anbietet in seinem Bund. Und wir müssen das verinnerlicht haben, wir müssen das verstanden haben, welche Tiefe das hat, diese Verbindung, die wir mit Gott haben und wie sehr mich das befreit, wie sehr mich das freisetzt von eben immer wieder meine Probleme, meine Krankheit, meine Not, sondern dass ich sagen kann, ich lebe in einer ganz anderen Dimension. Natürlich habe ich vielleicht ein Wehwehchen, aber Herr, ich habe dich und du wirst dafür sorgen. Vielleicht habe ich irgendwo ein Problem, aber das ist nicht mehr mein Problem, sondern das ist jetzt sein Problem. Er ist an meiner Seite und gibt mir die Hilfe, die ich brauche, um durch gewisse Dinge durchzukommen. Und nur wenn wir das verstanden haben, wie bedingungslos der Herr sich für uns einsetzt in diesem Bund, wie sicher und fest und wie unzerbrechlich und unmöglich, dass Gott das zurücknimmt, wenn wir das verstanden haben, dann haben wir auch eine andere Dimension für diesen Bund, den wir untereinander haben. Und dieser Bund, den man in einer Gemeinde einfach dadurch hat, dass wir durch das Blut Jesu miteinander in einem Bund stehen, das fühlt sich genauso, wie ich das von unten nach oben aufgezählt habe, von uns zu Gott, dass sich das mit gewissen Dingen füllt, in diesem Bund, die da vorhanden sind, was den Bund ausmacht, wo ich angefangen habe über Buße, Vergebung und all diese Dinge, die da für mich so mit reinspielen und vielleicht gibt es da auch noch mehr zu nennen? Gibt es auch auf dieser Ebene zwischen du und ich, gibt es auch gewisse Dinge, die das füllen, damit das nicht einfach nur so, ja, so eine Theorie ist. Also jetzt haben wir waren auf einem Gemeindebauseminar und da haben wir gehört, ja, da gibt es irgendwie was mehr wie Freundschaft, da gibt es einen Bund. Da ist irgendetwas, was uns zusammenhält. Dieser Bund wird untereinander auch gefüllt damit zum Beispiel, dass wir Gemeinschaft untereinander haben. Das macht es etwas aus. Wenn wir wirklich miteinander im Bund stehen, dann haben wir auch Gemeinschaft miteinander. Und nicht nur sonntags zum Gottesdienstbesuch, wo man freundlich in der Reihe sitzt, lächelt und ganz schnell wieder geht, damit mich niemand anspricht. Das ist keine Gemeinschaft, das ist ein Veranstaltungsbesuch. Kann sein, dass da auch einmal sinnvoll ist oder so, aber Gemeinschaft ist was anderes. Menschen, die wirklich miteinander ihr Leben teilen, in einem Bund stehen, die haben Gemeinschaft miteinander. Sie sind sich bewusst, dass sie gegenseitig Verantwortung übernehmen. Da gibt es Dinge wie Vertrauen, dass sich Menschen einander vertrauen. Da gibt es Freundschaft untereinander. Da gibt es Offenheit des Herzens. Das sind Dinge, die das ausmachen, dieser Bund, den wir haben. Wenn wir in dort sind, in unserem Herzen und uns nicht öffnen und niemand reingucken lassen, dann haben wir am Ende das mit dem Bund nicht begriffen. Weil dann am Ende entweder Angst oder Stolz uns verschließt. Und Gott möchte, dass wir auf einer ganz anderen Dimension miteinander eine Verbindung haben, weil wir ja wirklich diesen Unterschied machen sollen zur Welt. Wir sollen ja dieses Licht und diese Stadt auf dem Berg sein, die eine Antwort darauf hat, wenn die Leute fragen, ja, was ist denn bei euch anders? Was ist denn da anders wie zwischen mir und meinem Arbeitskollegen? Wenn ich das sehe zwischen dem und dem anderen, der da hier mit dir in die Gemeinde geht, was ist denn da anders? Und da gibt es eben diese Offenheit des Herzens, das Vertrauen, da gibt es Jüngerschaft, wo wir uns einander in unser Leben sprechen lassen. Das sind die Dinge, die das ausmachen. Und am Ende sind das die ähnlichen Bedingungen, wie wir das von Gott gelernt haben. Wie wir das in dem ersten Beispiel, dieser Bund zwischen Gott und uns, wo ich gesagt habe, deine Sorgen sind jetzt meine Sorgen. Wie Gott sagt, deine Krankheit ist jetzt meine Krankheit. Dieses Wechselspiel, füreinander einzustehen, ist in der Beziehung des Bundes untereinander zwischen Menschen auch im Prinzip so vorhanden. Dein Problem ist jetzt mein Problem. Das Problem meines Bruders neben mir, meiner Schwester neben mir, ist im gewissen Sinne auch mein Problem. Auch wenn das von Fall zu Fall unterschiedlich aussieht, wie weit ich da involviert sein muss. Da gibt es verschiedene Beziehungen oder verschiedene Dinge, die da einfach auch Sinn machen. Und wie das im Einzelnen ist, kann man auch an anderer Stelle vielleicht nochmal klären. Aber vom Grundsatz her, mir geht es einfach nur um diesen Grundsatz. Euer Problem ist jetzt auch mein Problem. Und wenn es dafür ist, dass ich in der Fürbitte trage, deine Sorgen sind jetzt auch meine Sorgen. Und deine Freunde sind jetzt auch meine Freunde. Da gibt es eine höhere Ebene von miteinander auskommen, miteinander zusammen sein und zusammen sein wollen. Und meine Stärken sind jetzt auch deine Stärken. Also wenn es etwas gibt, wo du nicht so stark bist, will ich an deiner Seite sein, um das ein ganzes Stück auszugleichen, zu ergänzen, dir da irgendwie zu helfen. Weil meine Stärken sind jetzt deine Stärken, aber auch deine Schwächen sind jetzt auch meine Schwächen. Da ist etwas, was da zusammengeht. Und wenn wir das wissen auf der Basis eines Bundes, dann kriegen wir so langsam aber sicher eine Idee davon, von dieser Unauflösbarkeit dieser Geschichte, dass das eine höhere Dimension hat. Wir durften das als Gemeinde in einer ganz besonderen Art und Weise mal erleben, was das bedeutet, in diesem Bund, in einem Bund zu stehen, wo du sagst, ja, wir werden weiter zusammengehen. Und natürlich ist das ein ganzes Stück eine übernatürliche Geschichte gewesen und Gott macht das auch bei jedem etwas anders. Aber es ist einfach ein Zeugnis und ein Zeichen für die Größe Gottes. Als wir damals Mitte der 90er Jahre dieses Erlebnis hatten mit unserer Wassertaufe und dadurch der Abschied aus der Kirche einfach stattfinden musste, stellte sich für uns die Frage, wie geht's denn weiter? Und wir haben ja diese Glaubensschritte getan, um im Glauben weiterzukommen. Und uns war es irgendwie klar, irgendwie muss man eine Gemeinde finden. Irgendwie muss etwas kommen. Wir können jetzt irgendwie nicht alleine bleiben. Und wir haben erst einmal für uns, jeder Einzelne, verschiedene Gedanken gehabt. Was kann denn da sein? Gibt es da in der Nähe verschiedene Gemeinden? Da kommen vielleicht welche in Frage. Vielleicht gehen wir dorthin, dorthin oder dorthin. Und bis dahin war das alles offen. Was da passiert. Vielleicht gehen ein paar in den Ort und ein paar schließen sich der Gemeinde an, ein paar gehen dorthin. Und wir hatten aber diesen Samen mit diesem Bund schon irgendwie in unserem Herzen getragen. Und keiner kann so richtig sagen, warum. Und vielleicht war das ein ganzes Stück auch Hilfe vom Herrn und ein übernatürliches Handeln. Aber wir haben damals irgendwie gesagt, oh, überlege mal, wenn wir jetzt alle auseinanderrennen, dann werden irgendwie unsere Beziehungen nicht in der Tat halten können. Das, was wir hier haben, wie wir aufgewachsen sind, wie wir irgendwie uns auch als Freunde haben, wir wollen irgendwie zusammenstehen. Wir wollen eigentlich nicht jeder irgendwo anders hinrennen. Und so haben wir das ein Stück gespürt. Und am Ende für uns auch so entschieden, wo wir gesagt haben, eigentlich, nachdem wir auch gebetet haben, eigentlich
ist diese Option, hier an diesem Ort, wo wir hier sind, zu starten. Wobei wir das noch uns gar nicht getraut hatten, Gemeinde zu nennen. Weil wir gar nicht wussten, was da auf uns zukommt. Aber irgendwie haben wir gespürt, da gibt es eine Form von Gemeinschaft, eine Form von Verbindung. Und am Ende ist mir klar, das war diese Wurzel dieses Bundes, wo wir gesagt haben, wir stehen zusammen. Wir stehen zusammen und wenn es Gottes Wille ist und wenn Gott seinen Segen gibt, dann wird er mit uns da durchgehen. Und eine Begebenheit möchte ich vielleicht noch als Zeugnis geben, wo sich dieser Bund für uns in einem ganz besonderen Maße gezeigt hat, was eigentlich ein Bund ausmacht. Und zwar ist das immer dann, und das werdet ihr mir sicherlich auch beipflichten können, das ist immer dann, wenn es Schwierigkeiten gibt. Wenn es Probleme gibt, dann ist die Frage, haben wir einfach nur eine lose Verbindung oder verbindet uns mehr? Und wir hatten eine sehr, sehr kritische Situation als Älteste mit unseren Diakonen. Und Hartwig wird es bestätigen können, die waren in dieser Sache auch mit involviert und das ist für uns im Hinterkopf sehr wach, weil uns diese, das ist schon ein Stück her, aber das hat uns als Gemeinde sehr mitgenommen. Weil, also uns vier Ältesten gibt es in unserer Gemeinde drei Diakone und diese drei Diakone sind genauso von Anfang an dabei, vom Start her dabei und die gehören zu unserem festen Freundeskreis. Das sind einfach unsere Kollegen, das sind unsere Kumpels und das, wir waren schon immer befreundet, wir sind zusammen gestartet und das, wir hatten und haben eine richtige, tiefe Freundschaft. Und bis zu diesem Zeitpunkt, bevor das war, habe ich so im Hinterkopf immer gedacht, unsere Freundschaften, die wir haben, von Kindesbeinen auf, das ist der Unterpfand, das ist die, ist der Sockel, der die Sicherheit bietet, dass, also wir lassen uns mal nicht auseinanderbringen. Unsere Freundschaften werden halten, bis wir alt sind und weil wir sind so dicke befreundet, also das hält. Wir sind offen und ehrlich miteinander und das wird alles passen. Und dort haben wir eine Lehre vom Heiligen Geist bekommen, dass ich dort durch verschiedene falsche Sichtweisen und verschiedene Dinge, wo wir unterlassen haben, uns richtig im Wort Gottes da zu befassen und daraus die richtigen Schlüsse und richtigen Entscheidungen zu ziehen. Und das hat sich alles auch ein bisschen langsam eingeschlichen. Das ist nicht gleich, das kommt von gestern auf heute irgendwie und von heute auf morgen ein Ding, sondern es schleichen sich so Dinge ein und es konnte Misstrauen einziehen und sind Dinge schlecht gelaufen und am Ende war das zu einem richtigen Konflikt ausgewachsen und zu einer Vertrauenssache, ob wir uns weiter vertrauen können und ob wir weitergehen. Und wir haben entdecken müssen, dass Selbsten nicht das höchste Gut waren, was das sichergestellt hat, dass wir uns nicht streiten und dass das alles schon irgendwie gut geht. Aber, und das wäre eigentlich das Ende gewesen unserer Beziehung. Vielleicht wäre es möglicherweise sogar das Ende der Gemeinde gewesen. Das wissen wir nicht, so weit kam es nicht. Aber etwas haben wir dort entdeckt. Es gab etwas mehr unter uns wie nur Freundschaft. Denn wir hatten uns alle einmal vor Jahren zum Start nämlich unserer Gemeinde festgelegt, wir werden hier an diesem Ort das tun und wollen das tun, was dem Herrn gefällt. Und wir hatten uns auf ihn verpflichtet. Wir hatten, obwohl das vielleicht, ich weiß nicht, ob das jemand von uns so direkt benannt hat, aber wir hatten einen Bund mit dem Herrn. Und dieser Bund, diese Verpflichtung auf den Herrn, die hat uns in dieser Situation geholfen, dass hier nichts zerbrochen ist, sondern dass wir, wie ich das am Anfang von diesem Zitat vorgelesen habe, diese Sache uns ans Licht gebracht haben, darüber gesprochen haben, vergeben haben und geduldig das Problem durchgearbeitet haben. Und das sind vielleicht Dinge, die bis heute noch irgendwie mal noch den nächsten Schritt brauchen. Aber diese Geschichte war diese Sicherheit, war nicht diese, ja, dieser Bund war diese Sicherheit, dass es nicht zerbrochen ist. Nicht menschliche Fähigkeiten, sondern dass wir gesagt haben, Herr, wir hängen mit dir zusammen. Wir sind mit dir in einem Bund und wir haben untereinander diesen Bund und wir leben hier, um ein Zeugnis für dich zu sein. Und deswegen ist es durch, natürlich auch durch Gnade Gottes, aber ich denke durch dieses Verständnis auch, dass es mehr gibt, wie nur, naja, wir machen halt so lange, wie wir uns irgendwie gut auskommen, sondern wir werden eben diese Dinge ans Licht bringen, warum wir nicht gut auskommen, und dann gibt es von Gott her immer Lösungen. Die hängen natürlich bei uns zusammen mit Einsicht, mit Buße, mit Vergeben, und das sind diese Dinge, wo es richtig knackig wird. Aber wenn es dann so knackig ist und ich habe nicht dieses Bewusstsein, Moment mal, so einfach mache ich mich jetzt nicht aus dem Staub, dann ist es nämlich eigentlich zu spät. Bevor es diese knackigen Dinge gibt, sollten wir nachgedacht haben, uns entschieden haben, uns bewusst sein, in welchem Verhältnis wir zu Gott und untereinander stehen. Und dann können wir in Gefahrensituationen auch darauf zurückgreifen und greifen nicht dann plötzlich ins Leere. Das, denke ich, ist sehr, sehr wichtig. Und deswegen möchte ich mit drei Fakten, die mir da so wichtig sind, schließen in dieser Botschaft. Und die sind für mich ziemlich deutlich und die habe ich für mich so benannt. Nur wenn wir als Gemeinde in solchen festen, verbindlichen Beziehungen verankert sind, sind wir in der Lage, Frieden und dauerhafte Beziehungen unter uns zu erhalten. Ich denke, diese Grundlage, stehen auf dem Wort Gottes, stehen auf dem, was in diesem Bund drin ist, diese Dinge, die ich aufgezählt habe, und dieses Bewusstsein, wir stehen in einem Bund und wir werden jeder dieses Opfer für uns bringen und werden da auch uns demütigen können. Nur wenn wir als Gemeinde in solchen festen, verbindlichen Beziehungen verankert sind, sind wir in der Lage, Frieden und dauerhafte Beziehungen unter uns zu erhalten. Der zweite Fakt, der sich für mich daraus ergibt, nur wenn wir als Gemeinde in solchen festen, verbindlichen Beziehungen verankert sind, sind wir in der Lage, Gottes Reich zu demonstrieren. Weil das macht den Unterschied, wie wir in der Tat miteinander leben. Das demonstriert nach außen, was die Leute sehen. Das macht den Unterschied und das gibt eigentlich das Zeugnis. Nicht in erster Linie das, was wir erzählen, was wir sagen oder welche Traktatkarten wir verteilen, sondern wie es in der Tat unter uns zugeht. Das demonstriert das Reich Gottes. Und nur auf Grundlage dieser festen, in Gott verankerten Bündnisbeziehung werden andere das auch sehen, dass bei uns etwas anders ist. Und als dritter Fakt, den ich da nennen will, nur wenn wir als Gemeinde in solchen festen, verbindlichen Beziehungen verankert sind, sind wir in der Lage, missionarisch tätig zu sein. Ich glaube, alles andere hat keine nachhaltige Wirkung, um Menschen in das Reich Gottes hineinrufen zu wollen, was im weitesten Sinne das ist, missionarisch tätig zu sein. Weil wir können sie, und ich möchte sogar sagen, wir dürfen sie, die Gottlosen, nicht in marode, brüchige und heuchlerische Beziehungen hineinrufen. Damit ist Enttäuschung für jeden, dem wir angeblich Rettung und Heil versprechen, ist Enttäuschung vorprogrammiert. Und das ist eine hohe Verantwortung. Wenn wir missionarisch tätig sein wollen und Unerrettete retten wollen, dann müssen wir in den Gemeinden ihnen etwas anderes bieten können. Und deswegen müssen wir darüber nachdenken, was ist denn mit mir, mit meiner eigenen Einstellung, mit meinem eigenen Bund zu Gott, mit meiner eigenen Einstellung zu meinen Geschwistern, was ist denn da los? Ich kann mich noch lebhaft erinnern, als wir ganz am Anfang, das heißt, war noch vor unserer Gemeindegründung, mit unseren damaligen holländischen Freunden Evangelisation gestartet haben, die äußerst peinlich war für uns. was den Erfolg und das Ganze betraf, dass wir einen Haufen Leute geladen haben und eigentlich da so gut wie niemand kam. Also wir saßen vor einem leeren Saal und haben uns eigentlich viel Mühe gegeben, missionarisch tätig zu sein. Und haben uns angeguckt bei all dem guten Willen und haben gesagt, das gibt's doch gar nicht. Und interessanterweise hat einer von diesen holländischen Freunden uns eine Frage gestellt danach. Er hat gesagt, stellt euch vor, dieser Saal wäre voll gewesen. Und was wollt ihr ihnen geben? Und da gingen bei mir 100 Lampen an. Dass zu dem damaligen Zeitpunkt ich genauso in meinem Glauben oberflächlich war, Beziehungen wackelig waren, ich gefüllt war eigentlich von Misstrauen und von Neid in meiner eigenen Person und in vielen Dingen äußert sich ja das dann auch in Beziehungen. Ständig ein nagendes, schlechtes Gewissen, ob ich wirklich auch errettet bin, ob ich vom Herrn angenommen bin. In vielen Stellen auch marode Beziehungen, Versorgungsängste, mangelnde Autorität über Krankheit oder über irgendetwas. Da ist mir das klar geworden, was eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt mein Glaubenleben ausgemacht hat. Und ich war ertappt mit dieser Frage, was wollt ihr ihnen geben? Und ich bin aber froh, dass wir nicht dort stehen geblieben sind, sondern dass ich heute weiß, was wir Menschen geben können. Und dieses Buch ist voll und auch unser Herz ist mittlerweile angefüllt mit Dingen, wo ich weiß, ja, das wollen wir anderen geben. Aber damit das so ist und damit das so wird, muss jeder von uns zurückkommen auf die biblischen Normen, auf die biblischen Standards, auf das Fundament, was hier hält und bis in alle Ewigkeit hält. Amen.